herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
Wir machen das immer gleich, Friederike, ne? Wollen wir es nicht mal anders anfangen?
Okay.
Was ist richtig?
Der forensische Podcast.
Mit...
Steffen Lau.
Und Friederike Höfer.
Heute mal wieder aus dem...
Podcast Tower.
Steffen.
Ja?
Das ist jetzt eine bisschen gut gelaunte Einleitung für unser schwieriges Thema heute.
Oh, das stimmt. Kontraste sind aber auch wichtig.
Dann sieht man die Effekte stärker.
Genau. Wie heißt unsere heutige Folge?
Unsere Folge heute heißt, was passiert eigentlich nach schwerwiegenden Vorfällen im Vollzug?
Worauf beziehen wir uns denn da?
Prinzipiell haben wir uns überlegt, dass wir gerne auf diese Gretchenfrage mal zurückkommen wollen, die wir als forensische PsychiaterInnen so oft gestellt bekommen, die sich immer um die Gefährlichkeit dreht.
Ja, und zwar anknüpfend an so Zwischenfälle, Vorfälle, die dann die Leute draußen beunruhigen, was das denn jetzt eigentlich heißt. Habt ihr die im Griff? Und bin ich jetzt sozusagen, wenn ich abends rausgehe, da kann ich dir eine Anekdote erzählen. Kannst du dich daran erinnern, als ich in die Schweiz gekommen bin, ist mal ein Straftäter entwichen, wie man so schön sagt. Und zwar ist das in der Westschweiz passiert. Und Nachbarn von uns hatten eine Tochter, die war mit meinem Sohn zusammen in der Schule. Und die kam irgendwann zu uns und sagte, wir müssten jetzt vorsichtig sein, weil dieser Straftäter draußen rumläuft. Und dann sagte ich, na ja, ich will euch jetzt gar nicht grundlos beruhigen, aber das ist ja woanders passiert. Das ist ja 350 Kilometer weit weg. Und dann sagte die Kleine, doch, das sei so, wir müssen aufpassen. Ihr Papa habe das gesagt, der Papa sei bei der UBS.
Eine Schweizer Großbank.
Genau. Gut, das nur als Zwischenfall. Das ist ein Zwischenfall, den wir meinen. Zum Beispiel spektakuläre Flucht. Spektakulär insofern, als es überraschend kommt und die Leute dann beunruhigt und auch viel Reaktion in Medien verursacht.
Wir wollen aber über einen wirklich schwerwiegenden Vorfall im Konkreten reden, auch aus der Westschweiz. Wir haben ihn mal für uns als Arbeitstitel den Fall Antamatten genannt, denn wir als forensische Psychiaterinnen schauen uns ja vor allem die Täterseite an. Den meisten Schweizerinnen wird der Fall aber als der Fall Adeline bekannt sein.
Das ist so.
Ja, vielleicht führen wir den Fall kurz ein.
Ja.
Und zwar war das eine sehr tragische Geschichte, die sich 2013 ereignet hat. Und zwar ging am 12. September 2013 die damals meines Wissens nach 24-jährige Mitarbeiterin einer Schweizer Sanktioneneinrichtung mit einem Patient.
Nee, das war kein Patient. War der nicht Häftling? War der in der Maßnahme?
Naja, der war ja in diesem Resozialisierungszentrum La Pacrette. Und deswegen fände ich den Titel Patient vielleicht ganz in Ordnung, aber wir können uns auf Klient einigen, aber darum soll es nicht gehen. Also sie begleitete diesen Mensch auf einen Freigang und zwar zur Reittherapie. Ich finde, auch wenn Therapie vorkommt, dann gehe ich eher von Patient aus und wurde von dem französisch-schweizerischen Täter auf diesem Freigang zunächst an einen Baum gefesselt, dann missbraucht und schließlich schnitt er ihr die Kehle durch. Ja, sie wurde also getötet auf diesem begleiteten Freigang und das hat natürlich die ganze Schweiz und auch die ganze forensische Welt wahnsinnig in Emotionen versetzt.
Berechtigterweise natürlich, nicht? Weil genau das passierte, was nicht passieren soll, weil unsere Arbeit dient ja dazu, solche Vorfälle zu verhindern. Und das Bewegende daran ist, dass es eben jemandem passiert, der eigentlich zum helfenden System gehört.
Genau, hier ist etwas passiert, was eigentlich nicht passieren darf. Und wir haben uns überlegt, dass wir mal anschauen wollen, was bedeutet es, wenn so Vorfälle passieren, und möchten mit unseren HörerInnen heute den Blick sowohl zurückrichten, also hätte man vorgreifend präventiv dieses Delikt verhindern können, aber was kann man auch zumindest perspektivisch daraus lernen? Ich glaube, ich erzähle noch mal ein bisschen die Eckdaten.
Das musst du unbedingt, ja.
Dieser Täter war bereits zweimal vorbestraft. Der hatte 1999 und 2001 Vergewaltigungen begangen und war zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt worden und saß zur Resozialisierung in dem darauf spezialisierten Zentrum La Paquerette. Das ist eine Abteilung wiederum von einer Sanktionenvollzugseinrichtung oder auch Gefängnis Chandolon im Kanton Genève. Und das wiederum gehört zu den Genfer Universitätsspitälern. Und dort gibt es oder gab es damals 11 Therapieplätze. Einen davon hatte er inzwischen und auch als Reaktion auf dieses Delikt ist die Abteilung aufgelöst worden.
Nach langen Untersuchungen und politischen Entscheiden.
Exakt. Also an dem Tag vom Anlassdelikt oder von diesem erneuten Delikt, über das wir reden wollen, war es so gewesen, dass der Fabrice Antamatten zuvor schon beantragt hatte, ein Werkzeug anzuschaffen, und zwar in Bezug auf die Reittherapie angemeldet als ein Messer zur Säuberung der Hufe, was bewilligt worden war. Er hat also zuerst dieses Gerät gekauft und das dann später benutzt dazu, das Delikt an Adeline durchzuführen.
Wundert man sich schon an dieser Stelle ein wenig?
Also ich hoffe, dass man sich wundert. Deswegen wird noch darüber zu sprechen sein. Was hat es mit Reittherapie auf sich? Was hat es damit auf sich, dass jemand, der zwei Vergewaltigungen begangen hat, zum zweiten Freigang, das war sein zweiter Freigang überhaupt, mit einer Frau alleine losgeschickt wird, auch noch mit einer Jungen. Es wird auch darüber zu reden sein, dass es sich nachher im Rahmen dieser Untersuchung gezeigt hat, dass er wohl vorher schon anderen weiblichen Mitarbeiterinnen der Einrichtung, aber auch ihr Avancen gemacht hatte und auch explizit gewünscht hatte, den Ausgang mit ihr zu machen.
Ich wollte auf einen anderen Punkt hin. Also wir wollen hier ja keine Kollegenschelte betreiben, nicht?
Nee, überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, so tragisch, wirklich für alle.
Ich wollte nur darauf hinweisen, manchmal muss man auch sich Wissen verschaffen. Also warum braucht man ein Messer für eine Reitstunde? Das ist schon ein Punkt, wo man sich fragt, ob da nicht auch schon fehlende Kenntnis dazu beiträgt, dass man hier vielleicht andere Ideen bei ihm hätte erkennen können. Weil ganz ehrlich, man braucht kein Messer, um die Hufe eines Pferdes zu machen. In Stellen, wo, ich gehe mal davon aus, dass es in einem Reitstall war, sind Hufkratzer vorhanden und so weiter. Man braucht das nicht. Es kann sein, dass natürlich kein reitvertrauter Mensch dabei war, pferdevertrauter Mensch, und deswegen diese Diskrepanz, die von außen jetzt schon auffällt, vielleicht nicht wahrgenommen wurde. Es gab ja eine plausible Erklärung.
Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was ich mir vorstelle, was passiert ist, dass man überhaupt nicht nachgedacht hat, weil das Ganze unter dem Stichwort Reittherapie beantragt wurde und sozusagen was zur Therapie gehört, das wird es irgendwie brauchen und niemand hat da nachgedacht.
Ja, vielleicht ist es auch gar nicht irgendwie hochgekocht, dieser Entscheid, sondern das ist sozusagen als, ja, wir brauchen noch Material dafür, möglicherweise ganz auf einer niedrigen Ebene entschieden worden, wo auch niemand beteiligt ist, der das hätte merken können. Gut, okay.
Wo einem sofort auch das Stichwort Mehr-Augen-Prinzip in den Sinn kommt. Nachdem er die Adeline getötet hat, ist dann der Täter geflüchtet mit dem Wagen, mit dem man unterwegs gewesen war. Und zwar mit dem Ziel, seine polnische Ex-Freundin aufzusuchen. Später hat er dann gegenüber Gutachtern geäußert, dass er da intendiert hatte, die Ex-Freundin aufzusuchen und sie ebenfalls zu töten, weil sie ihn verlassen habe und er sich gedemütigt gefühlt habe. Er konnte aber dann 3 Tage später an der deutsch-polnischen Grenze gefasst werden und ihm wurde dann auch der Prozess gemacht. Später, und das finde ich ganz spannend, hat sich eines der beiden ersten Opfer geäußert.
In der Presse?
Über den Herrn Antamatten. Und hatte die, also in Anführungszeichen zu lesen sicherlich. Trotzdem wird hier deutlich, dass sich da eine sehr große Deliktähnlichkeit aufdrängt. Also er hatte sie in Handschellen an einem Waldrand festgehalten, wo er sie hingelockt hatte, weil es wohl um eine Wohnungsbesichtigung gegangen war, und hatte gedroht, ihr die Kehle durchzuschneiden.
Und sie dann vergewaltigt?
Und sie dann vergewaltigt. Haben wir hier eine große Nähe zu der Tat, die dann tatsächlich in dieser vollständigen Beschreibung auch umgesetzt wurde. Wollen wir mal zusammen überlegen, was es für Probleme im Vollzug gegeben haben könnte, die man hätte vorher sehen können. Also es ist dann so gewesen, dass eine riesige Untersuchung angeordnet worden ist, und zwar 2015 wurde eine parlamentarische Untersuchungskommission ins Leben gerufen, um den Fall unter Berücksichtigung sämtlicher Aspekte zu durchleuchten, weil im Gerichtsverfahren sich eklatante Fehler gezeigt hatten.
Und jetzt gibt's eine spannende Geschichte. Es ist ja eine Frage, ob Fehler gemacht worden sind, ob Falschbeurteilungen gemacht worden sind oder ob fahrlässige Entscheide getroffen worden sind. Das ist, glaube ich, die wichtige Unterteilung, die man treffen muss. Was heißt eigentlich so eine Untersuchung? Was gucken die sich an? Die wühlen sich durch Akten, die führen Interviews mit Institutsangehörigen, mit Beteiligten am Verfahren, in der Behörde, im Gefängnis, in der betreuenden Einrichtung, mit Kollegen. Die schauen auf die Aufsichtsbehörde. Ist dort alles richtig gelaufen? Ist an dem Tag alles richtig gelaufen? Wie kam es dazu, dass die Frau für diese Rolle als Begleiter eingeteilt wurde? Also alles wird angeschaut in so einer Administrativuntersuchung, um zu schauen, was heißt das für die Zukunft, und gibt es grobe Ungereimtheiten, ungünstige Konstellationen, die diesen Vorfall, diesen Zwischenfall begünstigt haben, sodass man die für die Zukunft ausräumen muss. Das ist ja die Absicht dieser Untersuchung. Es geht ja nicht darum, ja, möglicherweise politisch auch einen Verantwortlichen zu finden, den man blamen kann. Aber unser Punkt ist ja, wir erleben das ja auch, wenn Fehler gemacht werden und wir als lernende Institution daraus was entwickeln wollen, müssen wir erstmal hingucken, was passiert ist und wo es auch nicht richtig gelaufen ist mit einem ungünstigen Ergebnis.
Wir müssen möglichst genau hinschauen. Das schulden wir im Grunde genommen unserem Auftraggeber, da schulden wir der Bevölkerung, da schulden wir auch potenziell gefährdeten Personen. Und deswegen ist eine gute Fehlerkultur und eigentlich eine möglichst wenig moralisierende was ganz Wichtiges. Nun kam diese Untersuchungskommission auf 180 Seiten zu einem, ja, wie soll man das sagen, sehr strukturellen Urteil oder zu einer strukturellen Einschätzung. Und zwar haben die beschrieben, dass die Einrichtung, die 88 gegründet wurde, sich zunehmend zu einem vollständig autarken Betrieb entwickelt hätten. Also formell war die Abteilung zwar sowohl dem Departement für Gesundheit und für Sicherheit angegliedert, hat sich aber im Grunde genommen sehr selbstständig verwaltet und auch ihre Konzepte sehr selbstständig weiterentwickelt.
Das ist ein interessanter Punkt. Weil unter Umständen ist nämlich gerade diese Doppelunterstellung ein Problem. Weil wenn man doppelt unterstellt ist, dann überlegt man sich, wo platziert man denn unter Umständen Fragen, die man nach oben richten will. Oder man sagt, es gibt sowieso immer gegenläufige Antworten, dann lasse ich es lieber.
So wurde es auch beschrieben, weil institutionelle Konflikte nur hätten unwirksam oder gar nicht gelöst werden können, habe man das oft einfach auch nicht getan. So habe sich aber auch ein Milieu entwickelt, was weitgehend unabhängig vom System funktioniert habe. Und das ist ja was wir auch in vielen Folgen schon benannt haben, dass ein Mehraugenprinzip Transparenz und auch der Zwang, gesetzliche Normen einzuhalten, die überprüft werden. Wir hatten es ja zum Beispiel auch vom Besuch der Kommission für Menschenrechte immer wieder bei euch in der Institution, die einem auf die Finger schauen. Ja.
Natürlich ist so ein auf die Finger schauen auch anstrengend. Man muss sich rechtfertigen, man muss Dinge erklären, man muss Dinge zusammentragen. Und deswegen ist es durchaus menschlich, dass manche, wenn es die Gelegenheit gibt, dass man sich nicht exponieren muss, dass man das auch nicht tut. Klar. Aber hier wieder mal, wie auch in anderen Bereichen des menschlichen Lebens und des gesellschaftlichen Lebens, Frage, ist Kontrolle gut und ist sozusagen Autarkie das Bessere? In diesem Falle irgendwie was dazwischen.
Es wurde dann weiter formuliert, dass sich weniger therapeutische Beziehungen entwickelt hätten zwischen den Mitarbeitenden und den Insassen, sondern eher Gefühlsbeziehungen. Also unter anderem duzte man sich. Okay. Das ist ja schon etwas, was jetzt mir erstmal auch aufgestoßen ist. Dann war es so, dass keine in dem Sinne deliktspezifischen Therapieangebote gemacht wurden und auch insgesamt sehr wenig Strukturen bestanden hätten, also dass die Insassen sehr viel sich selbst überlassen gewesen seien. Moniert wurde dann noch, dass wesentliche Mitarbeitende der Einrichtung keine spezifischen Ausbildungen im Straf- und Maßnahmenvollzug gehabt hätten. Also vielleicht auch gar keine Kenntnis, wie man sowas gut betreiben könnte.
Muss ich mir das so vorstellen, dass Mitarbeiter zum Beispiel Pädagogik gelernt haben, woanders gearbeitet haben und dann da eine Stelle besetzt haben, ohne dass sie an die spezifischen Bedürfnisse für diese Gruppe von Personen herangeführt wurden?
So schön auf den Punkt gebracht. Entsprechend hieß es dann auch in dem Bericht, dass das von den Häftlingen ausgehende Sicherheitsrisiko konsequent banalisiert worden sei.
Dazu muss ich mal eine Fußnote machen. Also das, was da in der Westschweiz passiert ist jetzt vor einigen Jahren, ist ja Jahrzehnte zuvor an anderer Stelle auch passiert. Es gibt immer besondere Zwischenfälle, besondere Vorfälle, die dann das System zwingen, hinzugucken und Konsequenzen zu ziehen. Also wir haben ja schon mal erwähnt den Mord vom Zollicker Berg, der das Zürcher System umgekrempelt hat. Das gleiche gab es auch in Deutschland, spektakuläre Fälle, die dazu geführt haben, dass Gesetzesänderungen vorgenommen wurden, Sexualstraftäterbehandlung zwingend verhängt wurde und so weiter. Hier sieht man was, was auch früher in anderen Gegenden der Welt ein Problem war, dass man lange Zeit dachte, es ist gut, Straftätern unvoreingenommen zu begegnen und sie nicht vorzuverurteilen mit dem Label, sie sind straffällig, / schlecht. So. Und das hat manchmal dazu geführt, dass sogar in manchen Institutionen es vermieden wurde, sich mit der Vorgeschichte auseinanderzusetzen. Was natürlich tragisch ist, wenn man sozusagen eine antriebsstarke, triebhafte Sexualität bei jemandem kennen kann durch Kenntnis der Biografie. Und ich weiß nicht, ob es in diesem Fall so war, aber vielleicht in diesem Fall das übersieht, dass dann natürlich eine junge Frau einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist, was man ja eingehen kann. Man muss es dann aber sozusagen so gestalten, dass sich das Risiko nicht manifestieren.
Ich gebe dir recht und ich glaube, dass man hier vielleicht noch ein bisschen Wortklauberei betreiben kann. Es ist ja durchaus in Ordnung, aus einer moralischen Sicht niemanden vorzuverurteilen. Es ist aber trotzdem naiv und blauäugig, nicht das beste Medium zu negieren, aus dem wir künftige Risiken vorhersagen können, und das ist die Vergangenheit. Das scheint hier teilweise nicht ganz beachtet worden zu sein.
Und das klingt auch so nach einer Atmosphäre, wir machen jetzt irgendwas und das tut den Betroffenen dann schon gut.
Es tut gut, genau. Darunter würde ich auch einordnen, dass die Freigänge teils einfach summarisch beantragt worden sind. Das heißt, es wurde nicht für jeden einzelnen Freigang ein Konzept entwickelt, wo nochmal Risikofaktoren benannt wurden, auf die man dann abgestellte risikomindernde Strukturen oder Maßnahmen hätte ergreifen können, sondern man hat halt en bloc mal so ein paar Freigänge beantragt. Und das habe auch dem gedient, dass man sowas wie Bordellbesuche anderer Häftlinge nicht habe konkret benennen müssen, damit die durchgewunken worden seien.
So, das ist jetzt auf Seiten der Institution ja ganz nachvollziehbar. Wenn ich pauschal mir was genehmigen lasse, dann kann ich es auch machen. Aber da ist ja eine Behörde beteiligt. Mhm. Haben die das auch so pauschal genehmigt? Offenbar.
Also deswegen kann man, glaube ich, auch gut sagen, dass es hier extrem Sinn gemacht hat, eine Systemanalyse zu machen. Und man gesehen hat, dass solche Vier-Augen-Prinzipien, das ist ja eins, ne? Ich beantrage, du schaust drauf und sagst ja oder nein, auch nur dann wirken können, wenn das nicht eine Formalität ist, ja, wo man den Eingangsstempel drauf macht und dann unterschreibt, weil die Einrichtung wird ja schon das Richtige beantragen, sondern dass im Grunde eine institutionalisierte Risikomanagementstrategie sein soll.
Und da ist auch deutlich, wie wichtig es ist, dass man sich gegenseitig auch bis zu einem gewissen Grad kennt und weiß, wie der andere arbeitet. Auf Seiten der Behörde, der überprüfenden, kontrollierenden Behörde, muss man wissen, wie Entscheide in der Institution getroffen werden und wie die zu ihren Schlussfolgerungen kommen. Und natürlich muss die Institution auch wissen, was sie der Behörde berichten muss, damit die ihre Aufgabe wahrnehmen können, diese Entscheidung zu überprüfen.
Exakt. Ich glaube auch, dass niemand, der in diese Prozesse jetzt involviert war, künftig jemals noch irgendwas unterschreiben wird, ohne sich wirklich richtig Gedanken darüber zu machen. Aber diejenigen, die diese Unterschriften Vollmacht haben, sollten sich eben auch der Tragweite dieser Unterschrift bewusst sein. Ne, das bedeutet ja nicht, dass man viele Dinge dann nicht genehmigt, sondern dass man eher Hinweise machen würde, könnt ihr gerne machen, wenn ihr dies und jenes noch berücksichtigt.
Hier sieht man auch, was das für Konsequenzen für andere in den Institutionen hat. Du sagst das so pauschal, jetzt werden die sich nicht mehr trauen, einfach nur eine Unterschrift drauf zu machen. Was ist denn eigentlich in dem Moment passiert in der Westschweiz? Ich weiß es aus anderen, bei anderen Zwischenfällen ist zum Beispiel erstmal rigoros ein Ausgangsstopp verhängt worden. War das hier auch so? Das heißt also, auch die Betroffenen, mit denen es vielleicht gut läuft, mussten die Konsequenz tragen dieses Falls, dass ihnen jetzt Freiheiten gestrichen wurden.
Ja, genau. Bis hin dazu, dass ja die Einrichtungen, in die sie versetzt worden waren, um dann resozialisiert zu werden, also sinngemäß dann irgendwann auf die Entlassung vorbereitet zu werden, geschlossen wurde.
Später, ja.
Ich komme noch zu einem anderen Aspekt, der in der Untersuchung moniert wurde, und das war, dass die Häftlinge im Internet surfen durften. Dies unter Aufsicht, aber mit so lückenhafter Kontrolle, dass zum Beispiel immer nur die erste aufgesuchte Seite der Surf-Session festgehalten wurde. Ja, also du hast quasi dir erstmal.
Die haben sich nicht den Verlauf angeguckt.
Nein. Die haben sich die erste Seite angeguckt und das getrackt, aber sonst nicht. Das heißt, da konnte der Fabrice Anthamatten zum Beispiel den Film Blade Runner schauen.
Was hat denn das jetzt mit einer Vergewaltigung zu tun?
Das hat es insofern, als dass er Fantasien, die er dann in dem Delikt umgesetzt hat, aus dem Film bezogen haben will, wie er später einem Gutachter gegenüber geäußert hat.
Also mit Verlaub, das ist ja Quatsch, Friederike, ne? Also jetzt kommt ein Schlenker. Wir haben wenig Indizien dafür, dass tatsächlich Inhalt von problematischen Filmen tatsächlich durch den Inhalt des Films generiert werden und sich dann in Delikten niederschlagen. Ist möglicherweise eine noch zunächst unausformulierte Fantasie, die dann durch den Film konkreter gemacht wird. Aber zu sagen, Blade Runner hat seine Fantasien gemacht, greift, glaube ich, zu kurz. Wir müssen unbedingt eine Folge machen zur Frage, macht Pornografiekonsum Sexualstraftaten?
Sehr gerne. Da schwanen mir auch schon Gäste, die wir einladen können.
Ah, sehr gut. Okay, aber hier zurück. Blade Runner soll seine Fantasien begünstigt haben. Was denn? Mein Gott, das ist doch da gibt's irgend so einen komischen Jäger, der Androiden jagt, und welche Fantasie soll denn das sein? Gut, okay.
Ich glaube, die Frage.
Da kommt doch gar kein Baum vor.
Vielleicht auch weniger relevant als die Frage des so wenig getrackten Internetkonsums.
Wobei ich sagen muss, wenn du es richtig machen willst, ist es wahnsinnig aufwendig, weil wir haben das Problem auch. Wir lassen unsere Patienten für eine gewisse Zeit ins Internet, und wir haben die große Frage immer, wie überprüfen wir das? Man kann den Verlauf angucken, der Verlauf kann aber auch getürkt werden, nicht? Also wenn du nicht wirklich jeden Schritt überwachst, und das willst du ja manchmal nicht, kommst du in Schwierigkeiten, und man muss sich überlegen, ob man nicht andere Mechanismen einbaut, wie zum Beispiel Filtersoftware oder sowas, oder auch punktuell wieder reinkommt und sagt, machen wir mal diese letzten drei Seiten auf. So, ne? Das muss man sich gut überlegen. Nur am Anfang gucken ist sicherlich zu wenig, ja.
Ja, das sind so die wesentlichen Faktoren, die zusammengetragen worden sind in diesem Bericht.
Also insgesamt klingt das ein bisschen so, als habe man sich Konzepte überlegt und die nicht so richtig gut mit forensischer Expertise abgeglichen.
Genau, also für mich klingt es auch so, als sei die Intention von La Paquerette gar nicht verkehrt gewesen, aber vielleicht mit einer gewissen Naivität gegenüber Risk Management.
Ja, nicht nur Risk Management, auch Risk, auch Risiko. Also ich bin mir nicht sicher, ob denen klar war, was sie dafür, also zumindest bei Herrn Anthamatten, für jemanden gehabt haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir ihn vielleicht als hochgefährlich erkannt hätten, aber Es gibt einen Hinweis, der einen ein bisschen stutzig machen sollte. Der hatte wegen einer Vergewaltigung 20 Jahre? Zweimaliger Vergewaltigung? Ja. Oder zwei Verurteilungen?
Zwei Verurteilungen.
Und dann?
1999 und 2001.
Und dann ist wahrscheinlich das zweite Delikt zum Anlass genommen worden, die zweite Strafe nochmal. 20 Jahre für eine Vergewaltigung ist ungeheuer viel.
Ja.
Und das deutet eigentlich auf eine Haltung des urteilenden Gerichts, dass die den eigentlich hochgefährlich, aber dass das Delikt, was er begangen hat, als doch beeindruckend, gravierend, schwerwiegend, problematisch gesehen wurde. Ist das ein bisschen verloren gegangen?
Das kann man vielleicht so sagen, ja. Sepp Sachs hat dann nochmal was dazu gesagt. Das ist ja einer der bekanntesten, inzwischen pensionierten forensischen Psychiater.
War lange Zeit der Vorsitzende der Schweizerischen Forensischen Vereinigung, genau. Die heißt, genau.
Josef Sachs, genau. Und zwar, finde ich, hat er sehr schön nochmal anhand dieses Falls darauf hingewiesen, dass es ganz wichtig gewesen wäre, eine regelmäßige, erneute Risikoevaluation zu machen.
War der beteiligt an der administrativen Untersuchung?
Nein, der hat das eher sozusagen als forensischer Experte hinzugefügt,
okay.
Weil natürlich dann jeder dritte Forensiker in der Schweiz vor die Medien gezerrt wurde mit der Frage, wie gefährlich ist denn jetzt eigentlich die Welt? Und er hat schön gesagt, dass man eben Gefährlichkeit nicht nur aus einer therapeutischen Beziehung heraus beurteilen kann, sondern auch von einer weniger beteiligten Drittperson in regelmäßigen Abständen eine Risikoeinschätzung gemacht werden sollte. Und wenn man dann noch den Hintergrund hat, dass diese therapeutischen Beziehungen ja anscheinend relativ nah und vielleicht wenig formalisiert gewesen sind in dieser Einrichtung, dann gilt es umso mehr, würde ich sagen.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Der hat doch sicherlich irgendwie Haftstrafe verbüßt. Das 2000 war die Verurteilung, 2002. Und das Delikt ist 2013 passiert, ja? Das heißt, er war in der zweiten Hälfte seiner Haftstrafenverbüßung. Da muss man, das muss man auch mal hier mal erwähnen, anfangen, drüber nachzudenken, wie wird denn Öffnung passieren? Wie wird Resozialisierung erfolgen? Warum der Mann dann in diese Institution verlegt worden ist und dann seinen zweiten Ausgang gleich zur Reittherapie macht, ja, das ist mal so auf den ersten Blick eher nicht so ganz leicht verständlich. Es kann Gründe geben, dass man das gemacht hat, will ich jetzt nicht bestreiten, aber es ist ungewöhnlich, sagen wir mal so.
Es ist ungewöhnlich und ich finde auch, dass es ungewöhnlich ist bei jemandem mit genau diesen Vordelikten, die so ohne auch Alarmmöglichkeiten oder sowas zu zweit allein loszuschicken, da hätte man sich jetzt insgesamt mit männlichen Kollegen schon mal sicherer.
Ja, das ist ja bei diesem Fall dann auch aufgeworfen worden, warum ist es eine Frau gewesen. Aber es geht ja nicht um die Frage Frau oder Mann, es geht um die Frage, ob er überhaupt jemanden gefährdet. Und wahrscheinlich war dieser Mann, Herr Antermatten, im Nachhinein noch gar nicht in einer Entwicklungsphase, sage ich mal, wo man überhaupt über so weitreichende Freizügigkeitsstufen hätte nachdenken sollen. Also jetzt unabhängig davon, einer jungen Frau die Aufgabe zu erteilen, den zu begleiten, ist vielleicht im Vollzug häufig keine so tolle Idee, wenn man nicht genau weiß, wer diese Frau ist, weiß sie genau Bescheid über den Fall und welche Möglichkeiten des Selbstschutzes hat sie. Und im Zweifel würde man wahrscheinlich heute sagen, man holt entweder die Reittherapie rein in die Institution oder man macht das anders, schickt ihn nicht hin oder schickt vielleicht unter allein die Tatsache, dass sie sowohl fahren musste, ihn begleiten musste, als auch wahrscheinlich therapeutisch mit ihm arbeiten sollte in der Zeit hin und zurück, ist überraschend.
Ist auch so eine Doppelung von verschiedenen Aufgaben, ne? Von therapeutischen und sichernden im Grunde genommen. Ja. Ja, vielleicht noch so ein bisschen, wie ging es dann weiter? Nach diesem Delikt wurde Herr Antermatten dann erneut begutachtet. Es war dann auch noch sehr ungünstig, weil diese Gutachten als nicht so ganz vollständig angesehen wurden teilweise und der erste Prozess abgebrochen werden musste, weil ein Richter befangen galt. Also da haben sich wirklich dann noch post hoc auch Ärgerlichkeiten im justiziellen System gezeigt. Insgesamt wurden drei Gutachten dann über ihn angefertigt, und zwar sowohl von Westschweizer Kolleginnen als auch von französischen, die man hinzugezogen hatte, weil der Herr Antermatt eine Doppelstaatsbürgerschaft auch hatte. Darin hieß es dann, er habe unter einer gespaltenen Persönlichkeit gelitten, sei sehr narzisstisch und pervers gewesen. Er habe sich seit Monaten den Mord an einer Frau vorgestellt und hatte das in den Gutachten auch sehr ausgestalteten Fantasien dargestellt.
Da würde man als erfahrener Forensiker ja sagen, der Verdacht, also wenn jemand sich einen Mord an einer Frau ausmalt und das über lange Zeit, muss man ja erstmal den Verdacht auf eine sadistische Paraphilie äußern, oder?
Jetzt kriegst du von mir ein Sternchen, denn das war tatsächlich die Überlegung, die dann die Obergutachter angestellt hat.
Ich kriege ein Sternchen, das ist aber schön.
Ja, okay. Ja, nach all den Folgen.
Es ist aber gar nicht so lustig, sondern wenn man das hört, also lange Zeit vorgestalten, ausgestalten einer, und es war ja offenbar so, als hätte er etwas an dieser Frau ausgelebt, was er jetzt endlich ausleben konnte. Das ist schon mal ein Hinweis auf eine besondere Prägung des Sexualerlebens, wo die Anwendung von Gewalt und das Freudeerleben am Leid von anderen wahrscheinlich eine Rolle spielt.
Das Delikt gegenüber Adeline wurde so als Crescendo im Rahmen der sexualsadistischen Entwicklung, die schon 99 sich gezeigt hatte, beschrieben.
Ah, die sehen das sozusagen im Zusammenhang mit dem, was auch schon in den früheren Taten zutage getreten war.
Exakt.
Mit anderen Worten, therapeutische Bemühungen hatten nicht wirklich was geholfen.
Oder wurden gar nicht so nah an der Delikthypothese entlang angeboten.
Ja, ja.
Gut.
Man hat mit ihm gearbeitet, aber vielleicht nicht an den relevanten Punkten.
Ja, ich glaube, das kann man festhalten, dass das der Fall gewesen ist. Wo man ja auch sagen muss, so eine Reittherapie, wenn die einfach so mitten im therapeutischen Geschehen steht, fragt man sich ja auch, was ist genau der Sinn davon? Also das wäre jetzt nicht das Erste, was einem in den Sinn käme.
Ja, natürlich.
Und da das ja der zweite Freigang erst gewesen ist, scheinen auch andere Freigänge nicht stattgefunden zu haben mit anderen Zielen. Es hat auch keine lange Beobachtung ja dann stattgefunden, wenn das erst der zweite war. Insofern lässt das auch so ein bisschen wundern.
Was ist ihm denn jetzt widerfahren in der Verurteilung jetzt?
Ja, also es gab natürlich dann die Riesendebatte um lebenslängliche oder ordentliche Verwahrung in der Öffentlichkeit. Vielleicht können wir dazu noch zwei Sätze machen. Es wurde tatsächlich wegen einer schweren Kindheit und der in ihm wohnenden Triebe auf eine leicht verminderte Schuldfähigkeit plädiert von Seiten der Verteidigung. Von Seiten der Gutachter wurde deutlich gemacht, und ich glaube, das ist auch richtig, dass keine Prognose auf Lebenszeit gemacht habe werden können. Und deswegen, und das ist ja sozusagen das Eingangskriterium für die lebenslängliche Verwahrung, die auch nicht aus forensischer Sicht empfohlen werden konnte.
Ich muss mich da ein bisschen zurücknehmen, weil eigentlich ist ja das, was der Gesetzestext verlangt, mit der lebenslang ungünstigen Prognose nicht von uns forensischen Psychiatern zu füllen. Das müssen die Gerichte entscheiden, was das heißt. Und ich glaube, in dem Fall wollten die diesem Mann nicht die lebenslange Verwahrung verhängen und sind, also ich sag auch, haben die ordentliche Verwahrung verhängt, oder?
Genau. Also am 24. Mai 2017 wurde er dann zu einer ordentlichen Verwahrung und einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt.
Um das unseren Zuhörerinnen nochmal zu verklickern. Also, er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Aus der kann man nur rauskommen, frühestens nach 15 Jahren und wenn die Prognose günstig ist. Und er hat noch, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, zusätzlich noch sowas anderes bekommen, dass er nicht rauskommen darf wegen schlechter Prognose, aus der er aber rauskommen könnte, wenn die Prognose sich in der Zukunft als günstig entwickelt.
Genau, also eigentlich hat er hier die beiden Interventionen der beiden Äste des Sanktionensystems erhalten, nämlich Strafe und Maßnahme. Das hat man sicherlich gemacht, um bei dem Eintreten des Endes der Freiheitsstrafe und einer nicht ganz ungünstigen Prognose zumindest ein Rechtsmittel zu haben, um weiter intramorale Strukturen aufrechterhalten zu können und dann erneut zu prüfen, ja auch durch Gutachten.
Aber der Witz ist ja, wenn die Prognose schlecht ist, kommt er auch nicht aus der lebenslangen Freiheitsstrafe raus. Aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren, dafür laden wir einen Juristen ein, der uns das mal erklären soll für eine der nächsten Folgen.
Jawohl.
Sind wir durch? Hast du noch was zum Fall zu sagen? Du hast das so schön recherchiert.
Ja, ich glaube, dass das immer gut ist, wenn so etwas passiert, dass man dann selber über die Bücher geht und seine eigene Institution anschaut.
Das ist ja so.
Denn es ist so leicht zu sagen, man hätte, man hätte nicht und wieso eigentlich. Und wenn man sich dann anschaut, welche Sonderlösungen man für einige eigene Klientinnen dann auch findet, dann kann man sich mal wieder überlegen, wie man das eigentlich rechtfertigt und ob das immer am Risiko entlang orientiert ist.
Da siehst du mal, was für eine Verantwortung auf den Leitern von stationären Einrichtungen liegt.
Und wieso jetzt von Ambulanten nicht?
Weil die Ambulanten kriegen ja nur die, wo andere schon institutionell entschieden haben, dass das geht im ambulanten Raum.
Richtig, vor allem wenn wir die ambulante Nachsorge von Tötungsdelinquenten machen, da muss ich auch sagen, das entspannt mich zutiefst.
Gut.
Nun.
Okay, Schlenker, Tipp. Wer ist dran, Friederike? Ich bin dran.
Ich stelle gerade fest, dass, glaube ich, mein Literaturtipp, den ich mitgebracht habe, irgendwie sehr unpassend käme.
Oh, meiner ist vielleicht gar nicht so unpassend. Weißt du, wer vor 200 Jahren gestorben ist? Wir haben Juni 2022. E.T.A. Hoffmann.
E.T.A. Hoffmann, der goldene Topf.
Nee, ich wollte nicht auf den goldenen Topf, ich wollte auf den Sandmann hinaus.
Och.
Also ich hab das neulich gelesen, dass er 200 Jahre tot ist. Da hatte... Oder dann hieß es nochmal Sandmann und so, hab das nochmal gelesen und dachte, oh, das ist ja ein richtig psychiatrischer Fall. In der Tat, mit dieser Abgründigkeit. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Herr Antermatten etwas hat, wo man auch als forensischer Psychiater, ja, wenn man dieses Bild prägen will, man muss bei, wenn man sich mit ihm beschäftigt, in Abgründe schauen, die ja E.T.A. Hoffmann dann wirklich in wirklich beeindruckender Art und Weise ausgelotet hat. Und der Sandmann ist, der ist ja im Grunde völlig konfus von der Geschichte her. Also wer da mit wem verwechselt wird, und psychologisch ist das nicht plausibel, aber das strahlt ja diese besondere Atmosphäre aus, sodass ich sagen muss, also wer sich das nochmal geben will, der hat mit dem Sandmann von E.T.A. Hoffmann richtig cooles Werk am Finger, am Wickel, was man nicht so einfach wieder wegschiebt, weil das ist schon sehr speziell und sehr tiefgründig und sehr mitnehmend.
So, was ich persönlich an E.T.A. Hoffmann immer geliebt habe, dass der auf eine extrem formale, wortgewandte, detailliert differenzierte Sprachlichkeit aufgebaut, extrem verrückte Geschichten erzählt hat. Und dann, man brauchte immer eine gewisse Zeit, um überhaupt das Ausmaß des Chaotischen zu ermessen, weil die Sprache dem so einen Anker entgegengesetzt hat.
Ja. Gut, na, dann sind wir beide Fans von E.T.A. Hoffmann.
Und weißt du was, das ist wie im forensischen Gutachten.
Ach. Und man muss dann die Verrücktheit strukturieren, um sie dem Betrachter verständlich zu machen.
Richtig, und damit enden wir.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.